schlage gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Propheten Jeremia, zum Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 23. Jeremia, Kapitel 23. Wir lesen miteinander die Verse 23 bis 24. Jeremia, Kapitel 23, die Verse 23 und 24. Wir hören heute keine Predigt, sondern eine Lehrstunde. Und hier lesen wir in Gottes Wort, so spricht der Herr. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Amen. Lasst uns beten. Unser heiliger Gott, du Allerhöchster, der du ein Gott der Nähe bist und der Ferne, ein Gott, der Himmel und Erde erfüllt. Was für ein heiliger und hocherhabener Gott bist du, der Allgegenwärtige. Und so preisen wir dich, dass du auch jetzt in diesem Moment, in dieser Stunde, ein Gott der Nähe für uns bist. Wir bitten dich, Herr, dass du an unseren Herzen arbeitest, dass du an uns wirkst, dass wir dich mehr kennen, dass wir dich mehr lieben, Herr, dass wir dich mehr verherrlichen mit unserem ganzen Leben, weil du es wert bist. Und so segne uns, unser heiliger Gott, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich kann mich nur wiederholen, es gibt kein größeres, kein wichtigeres, kein schöneres und kein herrlicheres Thema als Gott selbst. Nichts kann uns größere Freude bringen, nichts kann uns mehr zum Staunen bringen, nichts auch mehr zum Zittern und zum Fürchten, nichts mehr unser Leben für immer verändern, als nachzusinnen über den einzigen, wahren und lebendigen Gott. Wir wollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wir wollen seine heiligen Eigenschaften mehr und mehr studieren. Wir hatten angefangen, uns mit Gottes heiligen Eigenschaften zu beschäftigen, mit den Omni-Eigenschaften. Gott ist omnipotent, er ist omniscient und er ist omnipräsent. Also Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Wir haben uns beschäftigt mit seiner Allmacht und seiner Allwissenheit und heute wollen wir seine Allgegenwärtigkeit oder seine Allgegenwart studieren. Etwas, was unseren begrenzten Verstand übersteigt, denn das Begrenzte, das Endliche kann nicht das Unbegrenzte und Unendliche im Gänze erfassen. Aber wir wollen dennoch versuchen, etwas mehr zu verstehen von Gottes heiligem Wesen, von seiner Allgegenwart. Und wir schauen uns heute Morgen 5 Punkte an. Erstens wollen wir sprechen über die Definition von Gottes Allgegenwart. Was bedeutet das? Zweitens schauen wir uns Bibelstellen an, die das belegen. Wo sagt die Schrift, dass Gott allgegenwärtig ist? Hier werden wir nur eine kleine Auswahl von den vielen Stellen treffen. Drittens schauen wir uns den Unterschied zwischen Gottes allgemeine Allgegenwart an und Gottes besonderer Nähe. Viertens wollen wir uns mit einigen falschen Vorstellungen in Bezug auf Gottes Gegenwart beschäftigen, weil wir unbiblisches Denken vermeiden wollen. Und fünftens wollen wir fragen, was das Ganze praktisch für uns bedeutet, für unser Leben, dass Gott allgegenwärtig ist. Also erstens die Definition, was bedeutet Gottes Allgegenwärtigkeit? Diesen Punkt, den können wir schnell abhaken, denn die Allgegenwärtigkeit Gottes bedeutet, dass Gott überall ist, ganz und gleichzeitig. Gott ist überall, ganz und gleichzeitig anwesend. Gott ist überall, das heißt an allen Orten. Seine Gegenwart erfüllt die Himmel das ganze Universum, die Erde und sogar unter der Erde und in den Meeren. Und es gibt einfach keinen Ort, wo Gott nicht wäre. Er ist auch überall ganz anwesend. Er ist ein unendlicher Geist. Er ist nicht körperlich beschränkt oder gar begrenzt wie wir. Gott ist überall ganz anwesend, weil Gott nicht aus Teilen besteht. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Teil von Gott hier wäre und ein anderer Teil in Australien. Also mein Kopf ist hier oben, meine Füße da unten. Aber Gott ist Geist, er ist ganz vollständig überall. Das heißt, überall mit seinem ganzen Wesen. Und bildlich gesprochen könnten wir sagen, seine Augen sind überall, sein Arm ist überall, sein Mund und alles, was er tut, ist überall. Überall, an allen Orten ist er präsent mit allen seinen Eigenschaften. Das heißt, seine Allmacht, seine Allwissenheit ist an allen Orten und nicht verteilt. Er besteht nicht aus Teilen. Gottes Gegenwart bedeutet, dass er anwesend ist an allen Orten und zwar auch ganz und gleichzeitig. Du bist gerade hier und nirgendwo anders. Du kannst nur hier anwesend sein und nicht gleichzeitig woanders. Das geht auch zeitlich nicht. Das heißt, du musst dich bewegen. Du musst deine Gegenwart von einem Ort zum anderen bewegen und das kostet dich Zeit. Aber Gott nicht. Er muss sich nicht erst ausdehnen oder irgendwohin bewegen. Er ist schon überall gleichzeitig. Es gibt keinen Ort, wo er nur etwas oder wo er nur manchmal wäre. Die Allgegenwärtigkeit Gottes bedeutet, Gott ist überall ganz und gleichzeitig anwesend. Seine Präsenz erstreckt sich über Raum und Zeit und Materie. Seine Gegenwart erfüllt alles in allem. Das ist die Definition von Gottes Allgegenwärtigkeit. So wie wir Menschen es in unseren schwachen Worten versuchen können zu kleiden. Aber nun lasst uns lieber Gottes Wort hören und zweitens uns die biblischen Belege für diese Lehre anschauen. Also zweitens, biblische Beweise für Gottes Allgegenwärtigkeit. Ein Beleg hörten wir ja schon aus Jeremia Kapitel 23, ab Vers 23. Bin ich ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und nicht ein Gott aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln verbergen und ich sehe ihn nicht, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr? Also Gott ist gleichzeitig in der Nähe, aber auch in der Ferne. Und es gibt auch kein Versteck, wo Gott nicht anwesend wäre, es zu sehen. Denn er erfüllt Himmel und die Erde. Seine Gegenwart ist nicht an bestimmte Orte gebunden. Er muss sich nicht erst ausstrecken oder ausdehnen. Er ist schon überall. Und eine der berühmtesten Stellen über diese Allgegenwart Gottes finden wir in Psalm 139. Psalm 139, Abvers 7, da heißt es, David schreibt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich auf zum Himmel, du bist da. Und bettete ich mich im Scheol, siehe, du bist da. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und Gottes Geist, sein Angesicht ist überall. Ganz gleich, wohin ich fliehen wollte, er ist da. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht gegenwärtig wäre. Also würde ich in die höchsten Höhen reisen, in den Himmel. Oder in die tiefsten Tiefen, im Totenreich, im Scheol, er ist da. Ganz gleich, ob im äußersten Norden, Süden, Osten, Westen, er ist bereits da. Man kann sich seiner Gegenwart nicht entziehen, man kann ihr nicht entfliehen. Das heißt ja konkret, er erfüllt alles mit seiner Gegenwart. Heißt das, jeder von uns lebt in seiner Gegenwart? Ist das richtig? Ja, wir lesen in Apostelgeschichte 17, ab Vers 24. Paulus spricht dort, der Gott, der diese Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als ob er etwas nötig habe, da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Blut jede Nation der Menschen gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, und hat festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt. Und jetzt hör mal, damit sie Gott suchen ob sie ihn wohl ertasten und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von einem jeden von uns. Denn in ihm leben und weben, oder man könnte auch übersetzen, bewegen wir uns und sind wir. Also hier ist die Rede von allen Menschen, auch solche, die nicht an Gott glauben, Ungläubige. Er ist nicht fern einem jeden von uns. Wir leben und bewegen in ihm. Das heißt, jeder lebt und handelt in Gottes Gegenwart, denn er erfüllt alles in allem. Da kommt natürlich gleich die Frage auf, aber was ist denn damit, wenn jemand fern von Gott ist, wenn er ohne Gott lebt? Oder warum beten wir dann überhaupt noch, Herr, schenk uns deine heilige Gegenwart, zum Beispiel hier im Gottesdienst, wenn er doch überall gleichzeitig und ganz anwesend ist? Darum müssen wir uns den dritten Punkt widmen. Wir müssen verstehen, dass Gott allgegenwärtig ist und doch redet die Heilige Schrift von seiner besonderen Nähe, von seiner besonderen Gegenwart. Das ist der dritte Punkt, Gottes besondere Gegenwart und Nähe verstehen. Wir haben schon gelernt, Gott ist also überall ganz und gleichzeitig anwesend. Das ist wahr. Das bedeutet, Gott ist nirgendwo mehr oder nirgendwo weniger anwesend. Gott ist nirgendwo mehr und nirgendwo weniger anwesend. Dennoch kann Gott seine Gegenwart in besonderer Weise offenbaren und erweisen. Der Vergleich hinkt ein wenig. Aber damit wir es besser verstehen können. Es ist nämlich eine Sache, ob du anwesend bist in einem Raum und alles hörst und alles siehst. Es ist nochmal eine ganz andere Sache, ob du dich dazu entscheidest, deinen Mitmenschen in diesem Raum zu begegnen, dich ihnen mitzuteilen oder besondere Güte und Freundlichkeit, Hilfe an ihnen zu erweisen. Das heißt, du bist dann nicht nur anwesend, sondern du erweist deine Gegenwart dann nochmal in besonderer Qualität. So auch bei Gott. Und deshalb unterscheidet man zwischen Gottes ontologischer oder essentieller Gegenwart, also Gott ist wesensmäßig überall allgegenwärtig, und Gottes operativer Gegenwart. Das heißt, dass Gott in besonderer Weise eingreift und handelt und seine Gegenwart in besonderer Weise erweist. Nun, lasst mich das klarstellen, um mir Missverständnisse vorzubeugen. Gott ist niemals bloß da. Also er ist niemals passiv. Er erhält alles am Leben. Er schenkt, dass dein Herz schlägt, dass die Sonne scheint, dass du dein Leben hast und dein Leben bewahrt bleibt. Gott ist niemals passiv. Er ist niemals bloß Zuschauer. Aber dennoch lehrt die Schrift, dass Gott zwar überall da ist, aber nicht überall und zu jeder Zeit und an jedem Menschen seine Gegenwart gleich erweist. Das heißt, er erweist seine Gegenwart in besonderer Weise an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, an gewissen Personen und nicht überall gleich. Das heißt, wir sprechen hier von Gottes besonderer Nähe, seine besondere Gegenwart. Und wenn wir die Heilige Schrift lesen, dann sehen wir das überall. Gleich am Anfang im Garten Eden, ja, Gott ist überall. Dennoch heißt es, er wandelte im Garten. Gott war überall gleichzeitig, aber hier erweist er seine Gegenwart in besonderer Weise. Wir könnten jetzt durch die gesamte Heilige Schrift gehen. Denke mal an Jakob in 1. Mose Kapitel 28. Jakob legt sich schlafen, sieht plötzlich die Himmelsleiter und die Engel und der Herr stand über der Leiter. Und dann heißt es da ab Vers 15, und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Also Gott sagt ihm hier nicht einfach seine allgemeine Gegenwart zu, er sagt ihm hier seine besondere Gegenwart zu, dass Gott mit ihm ist, ihm zu helfen, und er wird ihn nicht verlassen. Und Jakob, als er dann erwachte, ab Vers 16, und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach, gewiss, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort, ist dies nichts anderes als das Gotteshaus, und dies ist die Pforte des Himmels. Also Gott ist überall, aber hier hat er seine besondere Nähe offenbart. Er begegnete auch Mose in besonderer Weise. Es heißt in 2. Mose 33, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So erwies er an Israel, seinem Volk, seine Nähe und Gegenwart in der Feuersäule, in der Wüste, im Zelt der Begegnung. Allen war klar, Gott ist in ihrer Mitte. Seine besondere Nähe, der Fürsorge, der Zuwendung, seines Beistandes. 2. Mose, Kapitel 29, ab Vers 46. Der Herr spricht, und ich werde in der Mitte der Kinder Israel wohnen und werde ihr Gott sein. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, ihr Gott, der ich sie aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe, um in ihrer Mitte zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott. Und was für ein Segen ist diese besondere Nähe Gottes, diese besondere Zuwendung. Denn es heißt in 5. Mose, Kapitel 4, Vers 7, denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wäre, wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen. Und wenn sein Volk zu ihm ruft, dann erweist der Herr seine besondere Nähe, indem er ihnen hilft und beisteht. Sie rettet aus ihrer Not und sie führt, ihnen Kraft verleiht und Leben. Und die Zeit würde gar nicht ausreichen, von all den Malen und Orten und Zeiten und Personen zu sprechen, in denen oder an denen sich Gott in besonderer Weise erwiesen hat, wo die Menschen begreifen mussten, Gott ist da. Und das gilt nicht nur allgemein dem Volk, sondern auch jeden persönlichen Gläubigen. Wir lesen in Psalm 46, Vers 2, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Gott lässt sich reichlich finden. Also nicht bloß seine allgemeine Gegenwart, sondern seine besondere Nähe der Hilfe als Stärke und Zuflucht reichlich gefunden in Drangsalen. Psalm 145, Vers 18. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen. Allen, die ihn anrufen in Wahrheit. Oder denk einmal an Jesaja 57, Vers 15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Gottes besondere Nähe. Oh, und diese besondere Nähe, die findet im Neuen Testament seinen besonderen Höhepunkt, in dem Gott uns so nahe kommt, obwohl er schon immer da war, aber uns so nahe kommt wie nie zuvor, in seinem geliebten Sohn. Und wer ihn sieht, der sieht den Vater. Wie heißt es in Hebräer Kapitel 1? Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Wir lesen in Johannes 1, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, seine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hier ist Gott in einzigartiger und vergleichlicher und besonderer Weise uns nahe gekommen. Und dieser Christus, durch den Heiligen Geist, ist auch heute noch inmitten seiner Gemeinde. Sagt er nicht in Matthäus Kapitel 18, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte? Oder sagt er nicht im Missionsbefehl, dass sie gehen sollen in alle Welt? Und dann sagt er uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich bin bei euch. Immanuel, Gott mit uns, in besonderer Weise. Und so heißt es über die Gemeinde in 2. Korinther 6, Vers 16. Und welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So segnet der Herr seine Gemeinde, aber auch jeden einzelnen Gläubigen. Wie Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So Gott der Vater und der Sohn kommen durch den Heiligen Geist und machen Wohnung in dir. Gottes besondere Nähe. Wie es heißt in Römer 8, dass der Geist in uns wohnend ist, oder Epheser Kapitel 3, Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Eine ganz besondere Gegenwart, nämlich der Nähe, der Beziehung, der Hilfe, des Beistandes, des Anteilhabens an Gott und dem ewigen Leben in ihn und allen seinen Segnungen. Und das werden wir in alle Ewigkeit genießen, wie es heißt in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3. Siehe, die Wohnung Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Ihr Lieben, diese besondere Nähe von Gott, nämlich die Nähe der Beziehung mit ihm, des Wandelns mit ihm, des Gesegnetwerdens von ihnen, geistlicher, wahrer Gemeinschaft, das haben die Menschen verloren. Nun, die Schrift sagt, Gott ist allgegenwärtig und er schenkt allen seine Güte. Das heißt, er ist undankbar, selbst gottlosen, bösen, undankbaren gegenüber. Er lässt es regnen, er schenkt Sonnenschein und so weiter. Aber diese besondere, echte Verbundenheit der Gemeinschaft, sie wurde verloren. Wir können auch unterscheiden zwischen Gottes allgemeiner Gegenwart und Gottes Bundesgemeinschaftsgegenwart. Es heißt in Jesaja Kapitel 59 ab Vers 1, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Ungerechtigkeiten haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Die Sünde, diese Trennung von Gott ist wie eine Trennwand, deshalb gab es ja auch diesen Vorhang zum Allerheiligsten. Weil wir nicht mehr in der Gemeinschaft mit dem dreimal heiligen Gott leben und wandeln, so dass seine ewige Gnade und Güte, sein freundliches Angesicht, das uns ewiges Leben gibt und alle seine Segnungen schenkt, dass dieses freundliche Angesicht nicht mehr über uns leuchtet, sondern er nun sein Angesicht dieser Gnade abgewandt hat und uns sein Zorn und sein Strafgericht bringt. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass Christus, der Immanuel, der Gott mit uns, ans Kreuz ging und ausrufen musste, Eli, Eli, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verlassen. Nun, Gott war immer noch allgemein da. Aber diese Bundesgegenwart seiner Gnade und seines Segens und seines Wohlgefallens musste in diesem Moment, als der Zorn des allmächtigen Gottes über ihn kommt, weichen. Christus wurde von Gott verlassen, damit wir für immer aufgenommen werden können. Damit wir für immer diese Bundesgemeinschaft mit Gott für immer genießen und erleben dürfen. Gott ist überall anwesend, aber er erweist nicht überall und an allen seine Gnade in dem Maße, dass er ihnen Gemeinschaft mit ihnen schenkt und in ihm das ewige Leben. Das gilt übrigens auch zu sagen, in Bezug auf den Zorn Gottes und sein Gericht. In der Schrift lesen wir, dass Gott überall gegenwärtig ist. Aber nicht überall erweist er zur selben Zeit seinen Zorn im gleichen Maße. Wir lesen dann, und der Herr kam und er wies seinen Zorn. Er kam über sie. So erweist Gott sich nicht an allen Zeiten und an allen Personen in der gleichen Weise. Fassen wir das einmal zusammen. Die Schrift lehrt, dass Gott überall ganz und gleichzeitig anwesend ist. Allerdings lehrt die Schrift auch, dass Gottes göttliche Gegenwart nicht überall und an allen in derselben Weise sich manifestiert. An seinem Volk, den Gläubigen, offenbart er sein freundliches Angesicht zum ewigen Leben. In deinem Licht sehen wir das Licht, in dir ist die Quelle des Lebens, wie wir gelesen haben. Und an seinen Feinden offenbart er in besonderer Weise seinen ewigen Zorn, seine Gerechtigkeit. Nun, lass uns viertens nun darüber sprechen, dass es einige falsche Vorstellungen gibt in Bezug auf die Gegenwart Gottes. Eine falsche Vorstellung wäre, dass Gott gebunden ist an bestimmte Orte oder Länder. Ihr wisst, Gott wurde ein Tempel gebaut, aber als der Tempel gebaut wurde, wurde was gebetet? In 1. Könige 8, Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen, siehe, die Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen. Und wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Der Tempel mag der Wohnort Gottes sein, wo er sich in besonderer Weise offenbart und hört und seinen Segen schenkt, aber der Tempel ist niemals ein Gefängnis Gottes, als wäre seine herrliche Gegenwart, sein Wesen darauf beschränkt. Die Schrift sagt, Gott ist im Himmel. So heißt es in Psalm 33 ab Vers 13. Der Herr blickt von den Himmeln herab und er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Ja, der Himmel ist der Ort, wo Gott in besonderer Weise seine Herrlichkeit offenbart. Aber der Himmel ist nicht sein Gefängnis, worauf er begrenzt wäre. Er erfüllt alles. Wenn die Schrift also davon redet, dass Gott kommt mit seiner Gegenwart oder sogar, dass er vom Himmel herabkommt oder vom Himmel herabschaut oder dass Gottes Augen durch die Erde laufen, wie es an einer Schrift heißt, wie es an einer Schriftstelle heißt, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen, dann geht es nicht darum, dass Gott an gewissen Orten nicht wäre oder dahin erst reisen müsste, sondern es geht darum, dass Gott in seiner besonderen Gegenwart kommt, mit seiner Macht und Herrschaft sie zu erweisen. Die Vorstellung, dass Gott in einem Haus wohnen würde und darauf beschränkt werde, ist Götzendienst, ist falsche Gottesvorstellung. Paulus hat doch gesagt in Apostelgeschichte 17, der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, dieser, der der Herr des Himmels und der Erde ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Aber alle Kulturen haben ihre besonderen Orte, wo sie ihre Götter verehren in ihrem Tempel. Und Gott hasst diese Vorstellung, dass er begrenzt wäre auf einem bestimmten Ort. Wir lesen von Israels Kampf gegen die Syrer, dass Gott wütend wird. Denn es heißt dort in 1. König, Kapitel 20, Vers 28, da trat der Mann Gottes herzu, also redet prophetisch und sprach zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr, weil die Syrer gesagt haben, der Herr ist ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so will ich diese ganze große Menge in deine Hand geben und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und Gott ist nicht bloß ein Gott der Berge oder der Täler, er ist ein Gott der ganzen Welt. So musst du generell, was Gottes Gegenwart angeht, versuchen, in einer ganz anderen Kategorie zu denken, weil Gott bildet eine ganz andere Kategorie als alles, was du kennst. Du musst verstehen, unsere Gegenwart oder unsere Anwesenheit verdrängt immer etwas. Also es passen nur so und so viele Leute in einen Fahrstuhl. Irgendwann ist kein Platz mehr. Unsere Gegenwart nimmt also immer Raum ein und nimmt immer Raum weg. Bei Gott gibt es diese materielle Verdrängung nicht. Er durchdringt einfach alles. Er kann niemals ausgeschlossen werden. Alles Stoffliche, jeder Atom wird von seinem Geist durchdrungen, von seiner Anwesenheit. Er bildet eine ganz andere Kategorie als alles Stoffliche und Materielle und was du dir auch immer vorstellen kannst. Und hier möchte ich mit einem großen Irrtum einmal, den möchte ich einmal ansprechen, den viele haben. Viele denken, es gibt dieses große, unendliche Universum und darin wohnt Gott mit seiner Gegenwart. In Wahrheit ist es genau andersherum. Es gibt diesen unendlichen großen Gott und in seine unendliche Gegenwart hat Gott das Universum gestellt. Verstehst du? Gott wohnt nicht im Universum. Gott ist unendlich und das Universum hat er in seine Gegenwart gestellt. Wie Paulus sagt, wir leben und bewegen und sind in ihm. Das übersteigt unseren Verstand. Augustinus hat einen Vergleich gewählt, der natürlich auch hinkt, aber damit wir es etwas besser verstehen, er vergleicht es mit einem Schwamm in einem unendlichen Meer. Also Gott ist das unendliche Meer, das Wasser, die Welt und das Universum ist wie so ein kleiner Schwamm im Vergleich dazu und das schwimmt im Meer. Das Meer durchdringt jede Faser dieses Schwammes, durchnässt es ganz, aber das Wasser ist nicht der Schwamm. Der Schwamm ist nicht das Wasser, aber das Wasser durchdringt diesen Schwamm vollkommen. Gott ist überall. Er durchflutet alles mit seiner herrlichen Gegenwart. Glaubst du, der kleine Gott wohnt in dem großen Universum? Der große Gott hat dieses kleine Universum in seine Gegenwart gestellt. Hier übrigens auch ein anderer Irrtum. Viele denken, Gottes Gegenwart fehle an gewissen Orten. Ganz populär ist, dass man sagt, Gott ist in der Hölle nicht anwesend. Das ist der Ort, wo Gott einfach nicht ist. Wo hast du das her? Gott ist überall. was fehlt in der Hölle, was er zurückhält, ist seine besondere Gegenwart, seiner Gnade und seiner Freundlichkeit. Alles, was er dort lässt, ist die Gegenwart seines brennenden und heiligen Zornes und seines Grimmes. So heißt es in Offenbarung Kapitel 14, Abvers 9. Und ein anderer, dritter Engel folgte ihm und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Malzeichen annimmt an seiner Stirn oder an seiner Hand, so wird er auch trinken von dem Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt in dem Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Hast du gehört? Vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht. Nein, Gott ist nicht abwesend in der Hölle. Er ist anwesend in seinem Zorn. Wo die Rede davon ist, dass Gott kommt oder etwas verlässt, ist die Rede von Gottes besonderer Gegenwart, denn er kommt entweder mit Gnade oder er kommt mit Gericht. Er wendet seine Gnade ab oder er wendet sein Gericht ab. Er bringt seine Gnade, er bringt sein Gericht. Nun, lasst uns über eine weitere falsche Bibel, eine unbiblische Vorstellung sprechen. Und das ist die Vorstellung des Deismus. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Die falsche Lehre des Deismus über Gott entstand besonders zur Zeit der Aufklärung, 17. bis 18. Jahrhundert. Und es ist einfach ausgedrückt die Vorstellung, Gott hat zwar die Welt geschaffen, aber er nimmt keinen weiteren Einfluss mehr darauf aus. Also er übt keinen weiteren Einfluss darauf aus. Zum Beispiel Gottfried Wilhelm Leibniz war so einer, der hat Gott verglichen mit einem Uhrmacher. Ja, und wenn ein Uhrmacher seine Uhr perfekt schafft, dann ist sie in Gang gesetzt. Und dann läuft das Uhrwerk weiter, und zwar unabhängig von dem Uhrmacher. Wenn der Uhrmacher sterben würde, die Uhr läuft weiter. Und mit diesem Bild hat er argumentiert gegen Sir John Newton, auch ein berühmter englischer Wissenschaftler. Und er sagte, nein, all die Naturgesetze, alles, was wir hier sehen, was geschieht, was läuft, ist alles Gottes Eingreifen, eine geistliche Kraft, die hinter all dem steht. Also Gott ist nicht nur Uhrmacher, sondern er ist auch der Erhalter aller Dinge. Und dagegen wandte dann Leibniz ein, dass Newton Gott als einen schlechten Uhrmacher sehen würde, der seine Uhr nicht richtig gebaut hat. Denn wenn Gott später nochmal eingreifen müsste in dieses Uhrwerk, dann hieße er hat diese Schöpfung nicht vollkommen gemacht. Im Deismus geht es also darum, dass Gott sich völlig von seiner Schöpfung trennt, dass sie selbstständig, unabhängig von ihm läuft, ohne dass Gott noch eingreifen müsste. Nein, wir haben gesehen, dass das völlig unbiblisch ist. Es gibt nicht nur Gottes allgemeine Nähe, sondern er erhält und trägt auch alles. Er lässt es regnen, er speist Menschen, er erhält sie am Leben. Er gibt seine besondere Nähe des Gerichts und auch der Gnade, dass er eingreift, dass er gesprochen hat, dass er sogar Mensch geworden ist. Gott lebt nicht in Trennung von seiner Schöpfung, sondern er greift ein. Die Welt und wir Menschen sind nicht uns selbst überlassen. Dann gibt es noch eine Irrlehre, die genau das Gegenteil ist vom Deismus, nämlich die unbiblische Vorstellung des Pantheismus. Also während der Deismus sagt, Gott hat sich vollkommen getrennt von seiner Schöpfung und er greift nicht mehr ein, so sagt der Pantheismus, dass Gott nicht von seiner Schöpfung zu trennen ist. Also ganz das Gegenteil. Er ist gar nicht mehr von der Schöpfung zu unterscheiden, sondern er ist eins mit der Schöpfung. Also die Schöpfung ist Gott. Das ist also die Lehre, dass Gott in allen Dingen dieser Welt existiert, ja, dass Gott und das Weltall identisch sind. Dazu zählt man auch ganz grob vereinfacht gesagt den Spinozismus, bekannt nach einem jüdischen Philosophen. Und also Baruch, der Spinoza, dann aber auch Immanuel Kant, falls ihr das was sagt, oder Herder, oder Ephraim, also Gotthold Ephraim Lessing, Johann Wolfgang von Goethe, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Friedrich Schleiermacher oder auch Albert Einstein und andere. Im Grunde waren das alles Pantheisten. Wörtlich, alles ist Gott. Pantheismus, alles ist Gott. Und all diese Männer hatten im Grunde nur ein Problem damit, dass Gott persönlich ist. Dass er sich offenbart hat. Dass er gesprochen hat in der Heiligen Schrift. dass er Mensch geworden ist in seinem Sohn und dass er uns wirklich sagt, wie wir zu leben haben, dass wir Buße zu tun haben, weil er ist ein persönlicher Gott, dem wir begegnen müssen. Sie alle hatten Probleme damit. Und deswegen sagen sie, alles, was es so gibt, das ist Gott im Grunde. Im Grunde, ganz vereinfacht, heruntergebrochen. Ja? Sie sehen das doch heute noch. Die Leute reden immer von, hat Mutter Natur das nicht wunderbar gemacht? Diese Vorstellung, das ganze Universum, irgendeine göttliche Energie. Im Grunde sagt dieser Spinozismus, es gibt diese eine Substanz, Gottes Wesen, und die äußert sich dann in allen Dingen, die gemacht sind. Wir verstehen, dass diese Lehre absolut falsch ist. Wir haben verstanden, nein, die alle Schöpfung ist wie der Schwamm im Meer. Der Schwamm ist nicht das Meer. Es ist davon zu unterscheiden. Ja, es gibt also einen Wesensunterschied. Gott ist nicht die Schöpfung, auch wenn er alles gemacht hat und alles trägt und alles durchdringt, ist er nicht die Schöpfung. So heißt es in Hebräer Kapitel 1, Abvers 10, und du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Also Gott ist nicht die Schöpfung. Gott ist überall wesensmäßig anwesend, aber er ist von allem wesensmäßig zu unterscheiden. Er durchdringt alles, aber er ist von allem zu unterscheiden. Gott war vor der Schöpfung und er wird auch nach der Schöpfung sein. Und Gott ist ganz und gar unabhängig von allem Gemachten. Kolosser Kapitel 1, Abvers 16, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alle Dinge bestehen durch ihn. Heute ist dieser Pantheismus auch noch wirklich sehr beliebt. Vielleicht hast du mal Leute gehört, die gesagt haben, ich gehe nicht in die Kirche. Ich gehe in die Natur, da bin ich Gott viel näher bei meinem Spaziergang im Wald. Im Grunde muss ich sagen, dass sie leider oftmals recht haben, weil die meisten Kirchen, die sie sonst besuchen würden, sind kein Haus Gottes, sondern eine Synagoge des Satans. Und tatsächlich kann man sagen, dass man da Gott vielleicht ferner ist, als wenn man seine Schöpfung sieht, was er alles gemacht hat, seine Macht und seine Weisheit. Also kein Wunder, ja, dass manche Menschen sich in der Natur Gott näher fühlen als in so einer Kirche. Aber wenn du doch Gottes besondere Nähe und seine Gnade erfahren möchtest zur Erlösung, dass er spricht in seinem Wort und in unserer Mitte, in einer besonderen Gegenwart des Heils anwesend ist, so musst du kommen in seine Gemeinde, denn sie ist sein Tempel. Es heißt in 1. Korinther 14, Abvers 24, wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein und er wird von allem überführt und von allem beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbart, so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Gott ist zwar überall präsent und auch im Wald, aber hier in der Gemeinde hat er seine besondere Nähe versprochen. Gott ist nicht bloß eine Energie oder eine Substanz. Er ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, der uns begegnen möchte. Nun, lass mich auch noch sprechen über eine sehr unbiblische Vorstellung von Gottes Nähe beziehungsweise auch seiner Abwesenheit. Wisst ihr, wie viele falsche Lehren es gibt in Bezug auf Gottes Gegenwart, dass Leute sagen, Du müsstest irgendwie Gottes Gegenwart in so besonderer Weise irgendwie erleben, dass du plötzlich irgendwie zitterst oder dass es kribbelt oder du überwältigt wirst, dass du umfällst. Und ich warne vor all solchem Unsinn. Es gibt dann Bewegungen und irgendwelche Gemeinden, die meinen, die haben dann besondere Räume, wo du dann Gott besonders nahe kommst und dann legen sie dir die Hände auf. Sie nennen das Soaking, also du saugst dann in besonderer Weise wie ein Schwamm Gottes Gegenwart auf und lässt dich fallen. Und dann einfach, weil du Gottes Gegenwart spürst, leiblich und innerlich spürst, dann fallen deine Sorgen und deine Depressionen von dir ab und so weiter. Die Heilige Schrift kennt das nicht. Wie viele Menschen wurden schon psychisch, geistlich zerstört wegen diesen falschen Lehren? Es ist mehr Okkultismus, als dass es Christentum ist. Es ist wie ein Drogenkonsum, wo du von einem Trip zum nächsten kommen musst, von einem Erlebnis zum anderen, dass du dachtest, heute, da habe ich mal Gottes Gegenwart gespürt und jetzt weiß ich, er ist mit mir und er segnet mich. Und was ist, wenn du es ein anderes Mal nicht erlebst? Das macht Menschen kaputt. Nun, versteht mich nicht falsch. Wir sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln und dazu komme ich noch, dass Gott gegenwärtig ist. Wir sollen uns freuen, wir sollen ein Gespür haben für seine Heiligkeit, wir sollen zittern vor seinem Wort und all das. Aber es geht nicht darum, dass du von einem Erlebnis zum anderen kommst, selbst wenn du gar nichts fühlst. Geht es darum, dass du glaubst, dass Gott versprochen hat, dass er da ist. Und wenn du, weißt du, wenn du durch Zeiten gehst, wo du den Eindruck hast, so Gott ist dir ganz ferne, dann glaubst du, dass er gesagt hat, dass er da ist. Aber zu diesem Punkt komme ich noch. Lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht verführen von irgendwelchen Leuten, die kommen, die dir sagen wollen, dass sie dir Gottes Nähe in besonderer Weise nahebringen können. Du findest ihn im Gebet, in seinem Wort, in der Versammlung, im Hören auf sein Wort, in der Predigt, im Herrenmahl. Er begegnet dir in der Gemeinschaft mit ihm und nicht einfach in irgendwelchen Erlebnissen, die du meinst haben zu müssen. Nun, lass uns zum letzten und zum fünften Punkt kommen. Was bedeutet das jetzt alles praktisch für uns? Nun, die erste Anwendung ist natürlich, dass diese Lehre der Allgegenwärtigkeit Gottes uns zu staunender Anbetung führen sollte. David schreibt ja dann in dem Psalm 139 ab Vers 5, von hinten und von vorn hast du mich eingeengt und deine Hand auf mich gelegt. Kenntnis zu wunderbar für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Also, dass Gott allgegenwärtig ist, das können wir nicht erfassen. Es soll uns aber dazu führen, dass wir einfach erstaunt sind, dass wir Gott anbeten. Welch einen gewaltigen und herrlichen Gott haben wir, dem wir nicht entfliehen, dem sich niemand entziehen kann, dem wir nicht entkommen können. Solch ein großer, unendlicher Gott, er verdient unsere Anbetung, unser Lob und unsere Ehre, unseren Dank. Zweitens sollte aber diese Lehre der Allgegenwärtigkeit Gottes dich auch zur Buße und zur Umkehr leiten. Also wir sollten uns zunächst einmal fragen, warum wandeln wir nicht mehr mit diesem Gott so? Seit dem Sündenfall versteckt sich Adam vor Gott. Nur man kann sich nicht vor Gott verstecken. Und trotzdem merkt man, dass man in Gottes Ferne lebt. Wir leben ohne Gott, sagt die Schrift. Wir sind ihm nicht mehr so nahe, wie wir sollten. Aber wir nehmen das gar nicht mehr wahr, weil wir geistlich taub und blind und tot sind. Doch Gott sieht uns überall. Es gibt keine Sünde, die wir tun könnten. Selbst wenn wir abschließen und wenn wir in unseren privaten Räumen sind, hinter verschlossener Tür, heimlich und kein Mensch sieht uns, er ist überall. Und kennst du die Stelle aus Amos Kapitel 9? Das ist im Grunde ist das die andere Seite von Psalm 139, Amos 9. Weil in Psalm 139 ist es das Positive, dass egal wo ich hingehe, Gott, du bist bei mir. Aber hör einmal in Amos Kapitel 9, ab Vers 2. Da heißt es über die Abgefallenen. Wenn sie in den Scheol einbrechen, wird meine Hand sie von dort holen. Und wenn sie in den Himmel hinaufsteigen, werde ich sie von dort herabbringen. Und wenn sie sich auf dem Gipfel des Karmel verbergen, werde ich sie von dort hervorsuchen und holen. Und wenn sie sich vor meinen Augen weg im Meeresgrund verstecken, werde ich von dort der Schlange gebieten und sie wird sie beißen. Und wenn sie von ihren Feinden her in die Gefangenschaft ziehen, werde ich von dort dem Schwert gebieten und es wird sie umbringen. Und ich werde meine Augen gegen sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Das heißt, egal wohin du fliehen willst, Gott weiß, was du getan hast. Er findet dich, er sieht dich, er weiß, wo du bist und er wird dich sicher strafen. Darum heißt es in Jesaja 55, Vers 6, sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nah ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seine erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Also jetzt die Zeit, wo Gott sich noch finden lässt in seiner Gnade und in seinem Erbarmen. Komm und suche diesen Gott. Denn die Zeit wird kommen, wo er nichts anderes übrig hat für dich als Zorn und Grimm und Strafe. Du kannst Gott nicht entfliehen. Hast du nie gelesen von dem Propheten Jona, der fliehen wollte? Es ist nicht möglich. Darum kehre um und tue Buße. Denn dieser Gott hat alles gesehen und kennt dich durch und durch. Aber diese Lehre der Allgegenwärtigkeit Gottes sollte uns nicht nur Angst machen, sondern drittens, diese Lehre sollte uns auch Trost und Zuversicht schenken. Gott ist immer da und er lässt uns nicht. Bei den schwierigsten Situationen, in den traurigsten Tragödien, die schmerzhaftesten Verluste und Verletzungen, er ist da. Heißt es nicht im Psalm 23, Vers 4, und auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Heißt es nicht in Hebräer Kapitel 13, Vers 5, er hat gesagt, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen? Heißt es nicht in Jesaja 43, ab Vers 1, und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Ich bin mit dir. Wo auch immer du hindurchgehen musst, ich bin mit dir. Psalm 46, Vers 2. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden in Drangsal. Nochmal Psalm 34, Vers 19. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Welch ein Trost für uns in größtes Leid. Man könnte manchmal meinen, Gott wäre nicht da und er hätte uns verlassen. Nein, selbst wenn Menschen uns verlassen, David sagt in Psalm 27, denn hätte mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nehme doch der Herr mich auf. Selbst wenn Menschen uns enttäuschen, selbst wenn sie uns im Stich lassen. Denk an Paulus, der vor Gericht war. Was sagt er in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 16? Es geht darum, dass er hingerichtet werden soll. Da heißt es, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und er stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht würde und alle, die aus den Nationen sind, es hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen der Löwen. Alle haben mich verlassen, der Herr aber stand mir bei. Welch ein Trost! Denke nach über diese Allgegenwärtigkeit Gottes, die dir Kraft gibt, alle Situationen durchzustehen. Und selbst wenn alle Menschen dich verlassen, so ist er doch bei dir. Darum viertens die Anwendung. Wir müssen lernen zu wandeln in der Gegenwart Gottes. Nun, wir müssen verstehen, dass Gott überall gegenwärtig ist. Aber dann müssen wir auch lernen, ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir leben mit diesem Gott. Dass wir Coram Deo leben, vor Gottes Angesicht. Dass wir wandeln in innigster und vertrautester Gemeinschaft, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Er ist alle Zeit da, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, in Wahrheit. Das heißt, ich lebe nicht allein. Alle Zeit ist er bei mir. Nicht aufstehe und nicht mich fertig mache und nicht esse und auf dem Weg und auf der Arbeit und den ganzen Tag über nachzusinnen über diese Wahrheit. Ich bin in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Ich muss ein tiefes Bewusstsein dafür entwickeln, dass ich in ihm lebe und wandle und er mir nicht fern ist. Das heißt, wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass Gott gegenwärtig ist. Dazu müssen wir nachsinnen über sein Wort, dass er es uns sagt, dass er bei uns ist. Siehe, ich bin bei euch. Im Persönlichen, aber auch wenn wir in die Gemeinde kommen. Deswegen, ihr Lieben, sind wir vor dem Gottesdienst immer für eine gewisse Zeit stille. Das ist keine peinliche Stille, weil wir nicht wüssten, was wir tun können. Es ist eine heilige Stille, weil wir jetzt daran denken, was der Herr tun kann. Wir gedenken, dass der Herr in unserer Mitte ist. Wir vergegenwärtigen uns, dass er gegenwärtig ist. Weil wie oft verpassen wir das, verschlafen es, versäumen es. Ihr Lieben, lasst uns nachsinnen über die Gegenwärtigkeit Gottes. Weil wenn du dir bewusst bist, dass Gott da ist, du wirst anders leben. Du wirst anders sprechen. Du wirst anders handeln. Du wirst geheiligt werden durch seine heilige Gegenwart. Und nun noch fünftens zum Abschluss. Diese Lehre der Allgegenwärtigkeit Gottes sollte eine Sehnsucht in uns erwecken. Nun, wir leben jetzt schon mit ihnen in Gemeinschaft. Aber auch diese besondere Gemeinschaft der Gnade und der Gegenwärtigkeit und wohnt er auch in uns mit dem Heiligen Geist und wandelt er auch in unserer Mitte. Es ist noch nicht dasselbe, was kommen wird. Jesus sagt in Johannes 17, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wie herrlich wird es sein, wenn wir in seine Gegenwart treten, wie wir es jetzt zur Zeit nicht tun können, auch wenn er in Wahrheit da ist und uns ganz nah ist. Dieser Moment, wo wir in die volle Offenbarung seiner Gegenwart und Nähe treten. Denn jetzt sehen wir noch wie durch einen Spiegel. Aber dann werden wir ihn sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und werden erkennen, wie wir erkannt sind, vollkommenerweise. Oh, was für eine Sehnsucht muss in uns entstehen. Glückselig sind die, die jetzt nicht sehen und doch glauben. Denn wir werden vom Glauben zum Schauen kommen und ewig mit ihm Gemeinschaft pflegen. Und einen kleinen Vorgeschmack davon haben wir, wenn wir zum Herrn mal kommen, an seinem Tisch, dass wir schmecken dürfen, wie gütig und wie freundlich er ist. Denn bei all dem, was wir genießen, jetzt schon von seiner Nähe und dann auch in alle Ewigkeit, all das ist uns zuteil geworden, weil Christus am Kreuz für uns sprach, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auf dass du und ich in alle Ewigkeit die ungetrübte Gemeinschaft und Gegenwart unseres Gottes genießen dürfen. Gepriesen sei unser Herr und unser Erlöser, der Herr Jesus Christus. Amen.